ARD.
Ja, wir haben es alle geschafft. Eine große Hürde liegt hinter uns. Ich meine, die Eisheiligen, die sind nämlich vorbei. Und jetzt kann alles raus, was Gemüse heißt, also in die Beete und auch in die Kübel auf dem Balkon. Und natürlich sollte man vorsichtshalber aber noch ein bisschen auf den Wetterbericht gucken oder hören. Denn es kann schon mal sein, dass es dann doch nachts nochmal kälter wird oder auch nochmal friert. Und dann sollte man natürlich einige Pflanzen schützen.
Ich war auch schon ganz mutig und habe meinem Gemüse ein paar kalte Nächte zugemutet. Zwei Tomaten sind schon draußen, Zucchini, weil die drin schon fast angefangen haben zu blühen. Gurken habe ich rausgesetzt, die haben mir das aber ein bisschen übel genommen und lassen gerade arg die Blätter hängen. Ich habe noch nicht genau rausgefunden, warum. Und ich probiere Blumenkohl aus. Also ich bin schon sowas von nach den Eisheiligen unterwegs. Ralf, wie ist bei dir?
Ja, bei mir, da habe ich ein paar Tomaten schon draußen stehen, zwei. Ich wollte nicht so viel machen. Wir haben ja hier unsere Beete auf dem Funkhausgelände. Da ist ja auch noch immer ein bisschen Arbeit. Und wenn man abends nach Hause kommt, da will ich nicht zu Hause auch noch ganz so viel im Beet schuften. Und deswegen habe ich auch in Kübeln meine Heidelbeeren. Die stehen da auch schon parat. Da sind auch schon die ersten kleinen Früchte dran. Aber es braucht natürlich noch ein bisschen, bis die ganz reif sind. Und dann ernte ich später so ein paar Schälchen voller gesunder Heidelbeeren. Und die zählen ja auch mit zum sogenannten Superfood. Also zu Lebensmitteln, die besonders gehaltvoll und gesund sein sollen.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Heimisches Superfood, das ist heute unser Thema. Jede Woche gibt es ja eine neue Folge von uns in der ARD Audiothek von Ralf und mir, Martina oder von Samir und Thomas. Wir sind nämlich zwei Teams mit einem Ziel, euch mit jeder Menge Tipps und Inspirationen zu versorgen, egal ob ihr Gartenneulinge, Fensterbrettpflanzer oder Balkonprofis seid, damit bei euch alles im grünen Bereich ist. Und das Thema Superfood, das hat sich übrigens Podcast-Hörerin Marion aus Nordfriesland gewünscht und dann machen wir das natürlich. Bei Superfood, da denkt man ja zum Beispiel an Goji-Bären oder an Avocado, aber es gibt auch jede Menge Superfood, das wir im eigenen Garten anbauen können. Da fallen dann die langen Transportwege weg. Ja, und gesund ist es trotzdem.
Und bevor wir gleich damit loslegen mit dem Superfood, da wir ja praktisch hier bei uns an den Beeten stehen, gucken wir da auch kurz nochmal rein. Und wir sind nicht alleine, Martina und ich, sondern wir freuen uns, dass Nadja Krause wieder bei uns ist. Nadja ist die Leiterin der Niedersächsischen Gartenakademie. Also toll, dass du den Weg hier zu uns nach Hannover auf dich genommen hast.
Ja, moin, hallo, freut mich hier sein zu dürfen.
Und das Wetter ist schön.
Ja, die Sonne strahlt, also es kann doch nicht besser sein.
Okay, also dann knien wir uns doch mal vielleicht ein bisschen runter und gucken hier in die Beete bei uns. Wir haben ja vor einigen Wochen Erbsen ausgesät und die sind schon ganz gut gekommen.
Sie fangen an zu blühen, aber ich habe noch was viel Besseres entdeckt. Nämlich neben den Erbsen haben wir ja Radieschen ausgesät, zwischen den Möhren als Markiersaat und die Radieschen sind schon fertig. Quasi, die sind erntereif.
Ja, und das heißt, du wirst dir gleich eine schnappen, denke ich mal.
Wir können sie ja mal angucken und wir sollten auch mal gucken, ob die Möhren tatsächlich gekeimt haben. Weil wenn wir jetzt die Radieschen ernten und die Möhren sind noch nicht draußen, dann wissen wir wieder nicht, wo die Möhren wachsen sollen.
Das wäre nicht gut. Also, dann mal ran an das Radieschen.
Aber guck mal, hier sind ordentliche Knollen dran. Und dazwischen sieht man jetzt auch so ganz fein diese kleinen Möhrenblättchen schon rauskommen. Also, ist aufgegangen, die Radieschen können wir jetzt rausziehen, da wo was dran ist, und dann sehen wir auch hinterher noch, wo die Möhren wachsen sollen. Aber ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass man hier die zarten Möhrchen gleich mit rausangelt. Aber guck mal, die ist doch wirklich formschön, ne? Also wenn man ein Radieschen malen würde, es würde so aussehen.
Ja, ein zauberhaftes Radieschen. Nadja, was sagst du dazu?
Sieht sehr lecker aus. Ich habe auch schon den ersten Radieschen aus dem Hochbeet geerntet.
Ja, und mit Radieschen kann man ja relativ früh anfangen. Ich glaube, bei 3 Grad liegt die Keimtemperatur für die, nicht?
Ja, tatsächlich. Ich habe damit schon mal im Februar angefangen. Das funktioniert, dauert ein bisschen länger, aber klappt.
Okay, dann Boric haben wir ja in Massen hier, in einem Einbeet, da dominiert er und da sind auch ganz viele Hummeln. Also das ist eine wichtige Funktion vom Boric, der lockt die Bestäuber an.
Genau, also damit halt im Gemüsebeet dann halt auch die anderen Gemüsepflanzen befruchtet werden, dann sind solche Insektenmagnete wie der Boric echt ideal.
Und hier unsere rote Beete, die müssen wir, glaube ich, mal endgültig rausnehmen, die ist schon ganz schön in die Höhe gewachsen.
Ja, da ist irgendwie keine wirkliche Knolle dran und man sieht schon, die macht die Blütenstände, also die ist eigentlich jetzt in der Zustand, dass sie gerne Samen bilden möchte, aber nichts mehr mit futtern.
Gut, dann kommt die am besten raus.
Und wenn wir mal ganz kurz in unser anderes, in unser zweites Beet schauen, da blühen die Erdbeeren wie verrückt und darunter sieht man jetzt auch schon so kleine Erdbeeransätze. Also ich freue mich auf eine wunderbare Ernte.
Da müssen wir noch bis Juni ungefähr warten.
Genau, das ist so die typische Zeit bei uns hier in Deutschland, wo es dann mit den Erdbeeren so richtig losgeht.
Also, unterm Strich fassen wir kurz zusammen. Wir sind ganz glücklich mit den Beeten. Es ist alles gut angegangen und ja, die Bewässerungsanlage funktioniert auch. Also wir müssen nicht mehr Kannen schleppen. Es ist ja auch durchgängig sonnig gewesen und dann ist das natürlich eine gute Hilfe, so eine Tröpfchenbewässerungsanlage. Also, das war der Rundblick durch unsere beiden Beete und wir haben ja eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin. Das war die Marion aus Nordfriesland. Die hat sich ja zum einen das Thema Superfood gewünscht und dann aber auch noch geschrieben, dass sie ja einen besonderen Kohl versucht bei sich im Garten anzubauen, den Meerkohl oder Sea Kale, so heißt er nämlich in den britischen Ländern oder Großbritannien. Und da soll der wunderbar gedeihen, aber sie hat da arge Probleme. Nadja, woran kann das liegen?
Also so eigene Erfahrungen habe ich mit dem tatsächlich auch noch nicht. Klingt nach einem echt spannenden Gemüse. Aber wenn man sich das so ein bisschen durchliest, was der gern haben möchte, ist so eine gleichbleibende Feuchtigkeit schon, also typisch englisches Wetter. Und Nordfriesland hat eigentlich eher so ein bisschen schluffigen Boden, also schon ein bisschen schwerer, ist noch kein schwerer Tonboden, aber vielleicht gefällt dem das auch nicht, weil eigentlich mag der es gern ein bisschen sandiger. Dann kommt es natürlich darauf an, hat sie es versucht auszusehen. Das soll wohl tatsächlich echt schwierig sein, weil auch die Samen nicht besonders gut keimfähig sind, auch nicht lange. Vielleicht tatsächlich eher mal nach Pflänzchen gucken, aber die ersten 2 Jahre soll der so ein bisschen vor sich her muckern. Also er ist jetzt keiner, der abzieht wie eine Rakete, wie man das vielleicht von anderen Kohlarten kennt. Vielleicht muss der einfach ein bisschen mehr gepäppelt werden.
Aber du sagst, in den ersten Jahren ist er so ein bisschen merkelig. Das heißt, er kommt wieder, der ist mehrjährig.
Genau, also das soll im Prinzip so ein Kohl sein, den man einmal anpflanzt und dann kommt der immer zuverlässig wieder, beziehungsweise wenn ihm der Standort gefällt, sahmt er sich auch selber aus. Das ist natürlich dann immer ideal, weil dann scheint es dem wirklich zu gefallen und dann muss man eigentlich gar nichts mehr machen.
Da fällt mir ganz kurz ein, apropos mehrjährig, wenn ihr denkt, so, oh, das ist was, ich habe auch keine Lust, mich jedes Jahr neu um meine Gemüsepflanzen oder überhaupt Pflanzen zu kümmern. Schaut doch nochmal bei uns in den Feed. Samir und Thomas haben eine Folge gemacht über mehrjähriges Gemüse. Lohnt sich auch nochmal.
Genau. Ist der Sea Kale oder der Meerkohl denn auch irgendwie so in die Rubrik Superfood mit einzuordnen?
Naja, gehört halt zu den Kohlarten und im Prinzip sind diese ganzen Kohlarten eigentlich total gesund, auch wenn die immer so ein bisschen altbacken daherkommen und halt nicht irgendwie hippe, moderne Namen haben. Aber gerade der Grünkohl hat ja in den letzten Jahren ein totales Revival bekommen durch irgendwelche leckeren Smoothies. Von daher ist der halt wirklich einfach wahnsinnig gesund.
Vielleicht lohnt es ja auch einfach, sie englisch auszusprechen. Also Sea Kale klingt ja schon mal cool. Vielleicht müssen wir dann auch Green Cabbage. Ah, lassen wir das besser. Vielleicht klingt das auch dann cooler einfach. Und da sind wir dann also auch schon mittendrin in unserem eigentlichen Thema für heute. Superfood, das wir zu Hause im Garten oder auf dem Balkon anbauen können. Und Ralf hat ja gerade schon gesagt, er hat Heidelbeeren auf seiner Terrasse stehen. Nadja, was steckt denn da so alles drin?
Also natürlich reich an Vitamin C und E, Anthocyane, das sind diese dunklen Farbstoffe, die haben und die sollen entzündungshemmend sein und diese Gerbstoffe, die drin sind, sollen dafür sorgen, dass sich Bakterien auch nicht so gut vermehren können und natürlich lecker, aber wenig Kalorien. Das ist natürlich gerade, wenn man vielleicht im Sommer ein bisschen mehr schlemmt mit mehr Eis und vielleicht auch das eine oder andere Würstchen, dann ist natürlich so eine Heidelbeere lecker, aber hat nicht so viele Kalorien. Vielleicht gut für die schlanke Linie.
Sehr schön. Und worauf muss ich denn achten, wenn ich sie mir auch auf die Terrasse stellen will, in den Garten pflanzen oder vielleicht sogar auf den Balkon?
Ja, also das geht. Eigentlich die meisten Beerensträucher kann man tatsächlich im Kübel erhalten. Muss man nur darauf achten, einfach einen größeren Kübel. Und natürlich Nährstoff- und Wasserversorgung ist entscheidend, weil die Früchtchen haben halt viel Wasser. Und wenn ich natürlich dann im heißen Sommer vergesse, den Kübel zu gießen und es trocknet aus, dann lassen die auch gerne mal alles fallen. Und dann ist nichts mehr mit Ernte. Aber ansonsten muss man bei Heidelbeeren im Prinzip darauf achten, es sind Moorbeetpflanzen. Also der pH-Wert sollte tatsächlich vom Boden zwischen 4 bis 5 liegen. Das haben die wenigsten Gartenböden. Von daher sollte man eine Moorbeeterde verwenden, wenn man die pflanzen möchte und halt auch im Kübel am besten eine Moorbeerde. Man könnte auch Torf verwenden, aber naja, Torf und eigentlich wollen wir das ja nicht mehr. Also von daher gucken, dass ihr eine torffreie Erde bekommt, die aber für Moorbeetpflanzen geeignet sind. Dann müsste das klappen.
Oder Rhododendron-Erde.
Genau, und dann halt eben auch am besten torffrei.
Jetzt mal ganz doof gefragt, pH-Wert 4 bis 5. Ist das dann sauer oder eher genau das Gegenteil?
Nee, das ist ein saurer Boden. Ja, also das mögen die halt gerne. Die normalen Gartenböden liegen so bei 5,5, ist auch noch leicht sauer, bis hoch zu 6,5. Ne? Und das ist schon wieder viel zu viel für die. Also das mögen die gar nicht.
Wir hatten doch neulich das Thema Kaffeesatz. Macht Kaffee den Boden nicht auch sauer?
Ja, aber nicht so stark sauer, wie das die Heidelbeeren gern haben wollen. Also eine leichte Versauerung ist wohl möglich, aber es reicht meistens nicht für die Heidelbeeren.
Also so viel Kaffee könnten wir nicht trinken, um den Boden so abzusauern.
Da wäre ich mir ehrlich gesagt nicht sicher.
Okay. Ja, und Heidelbeeren, wenn ich die in den Garten, also ich muss da nicht ganz so tief buddeln, ne? Das sind, glaube ich, Flachwurzler.
Genau, das sind Flachwurzler. Also ich würde schon so 60 cm tief ausheben, aber dann lieber noch im Durchmesser ein bisschen mehr. Also da kann es ruhig 80 cm sein, weil die sich halt eher in die Weite letztendlich ausbreiten. Und das muss man halt dann auch wissen. Also gerade auch dann die Wurzeln immer schön mulchen. Da kann man gut Rindmulch nehmen, weil der versauert ja meistens den Boden. Und nicht wild drin rumhacken. Das mögen die nicht, weil dann hacke ich in den Wurzeln rum.
Und die Heidelbeeren, die wir so kaufen können, das sind ja eigentlich nicht die Waldheidelbeeren, die bei uns so wild wachsen, sondern das sind eigentlich so amerikanische Züchtungen, glaube ich.
Genau, das ist sozusagen die amerikanische Cousine von unserer heimischen Waldheidelbeere. Und den Unterschied sieht man auch schon, wenn man die Frucht mal aufschneidet. Unsere richtige Blaubeere, also die Waldheidelbeere, die ist richtig blau. Wer die schon mal gepflückt hat, weiß, hinterher sind die Finger und die Klamotten schön blau und es wird schwierig, das wieder sauber zu kriegen. Und die Kulturheidelbeeren, die sind eher grünlich. Und die Hülle ist so ein bisschen bläulich und manchmal auch so. Sieht so ein bisschen überreift aus. Genau, aber trotzdem lecker sind sie auch.
Und wer jetzt auf die Idee kommt, sich so Heidelbeeren zuzulegen, ja, man muss sich einfach damit abfinden, dass man nicht der Einzige ist, der die mag. Also die gefiederten Freunde sind auch schnell bei der Stange dabei.
Ja, tatsächlich. Also wenn man ordentlich Amseln im Garten oder in der Nachbarschaft hat, dann muss man eigentlich fast zwangsläufig ein Kulturschutznetz aufhängen, weil sonst fressen die alles weg. Das ist einfach, ja, die finden die halt auch lecker, nicht nur wir. Aber das trifft bei den Amseln tatsächlich auf alles zu. Die haben mir sogar schon mal mein Stachelbeerstämmchen leer geräubert und ich hatte erst meinen Sohn in Verdacht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie diese riesen Stachelbeeren runterkriegen. Kriegen sie, ich habe es dann gesehen.
Gut, dass du es noch gesehen hast, sonst hätte dein Sohn sich wahrscheinlich schwer verteidigen können. Wenn wir schon beim Thema Beeren sind, wie sieht es denn aus mit Brombeeren, Stachelbeeren und Himbeeren?
Ja, natürlich, auch total lecker, sollte man unbedingt irgendwie im Garten haben. Bei den Himbeeren und bei den Brombeeren braucht man tendenziell ein bisschen mehr Platz und denen muss man irgendwie eine Ranghilfe geben, weil sonst gageln die zu allen Seiten, die machen halt diese langen Routen. Da würde ich dann halt drauf achten. Es gibt aber auch tatsächlich mittlerweile Neuzüchtungen, so kleine Zwergformen, die auch für einen Topf oder für einen Kübel besser geeignet sind. Da muss man dann ein bisschen gucken. Meistens sind die geschmacklich vielleicht nicht ganz so überzeugend wie diese klassischen alten Sorten. Also bei den Himbeeren ist so Schönemann eine ganz typische Sommerhimbeere. Die kennt, glaube ich, jeder und die ist total lecker. Ne? Also von daher. Aber auch da wieder aufpassen, Wasserversorgung ist bei den Früchten auch wieder total wichtig.
Kriegen aber den Stempel Superfood, ganz klar.
Ja, total. Auch wieder wenig Kalorien, aber viele gesunde Inhaltsstoffe, entzündungshemmend, zum Teil appetitanregend ist zum Beispiel jetzt die Stachelbeere. Aber halt auch diese Farbstoffe, die Anthocyane, die da drin sind, die sind halt einfach wahnsinnig gesund.
Garten besser wissen.
Ja, und wenn wir schon bei den Himbeeren sind, dann bitte dran denken, es gibt ja die Sommer- und die Herbsthimbeeren. Und wenn ihr Himbeeren ohne Larven genießen wollt, dann solltet ihr besser zu den Herbsthimbeeren greifen. Herbsthimbeeren sind, wie ich finde, nicht nur leichter im Anbau, sie werden auch vom Himbeerkäfer nämlich verschont. Der Himbeerkäfer, der fliegt so im Mai, Juni. Nadja nickt, jawohl, da fliegt er umher und legt seine Eier ab und dann hat man später die Madenlarven da in den Früchten der Sommerhimbeeren. Und wenn die Herbsthimbeere blüht, das ist dann später, da ist der Himbeerkäfer nicht mehr unterwegs und kann auch nichts ablegen. Und von daher sind die Früchte dann larvenfrei. Aber man sollte noch etwas weiteres bedenken, was dann ja auch nochmal passieren kann bei den Herbsthimbeeren.
Ja, also tatsächlich vor dem Himbeerkäfer sind die sicher, aber wir haben ja seit ein paar Jahren die eingeschleppte Kirschessigfliege und die findet die Herbsthimbeeren natürlich mega. Ne? Der kann man so ein bisschen vorbeugen mit so einem Kulturschutznetz, was man drüber macht. Ist natürlich immer ein bisschen lästig, wenn man ernten will. Oder man guckt halt, dass man die Ernteintervalle relativ kurz hält. Weil natürlich, wie wir Menschen reagiert, die Kirschessigfliege auf schöne, leuchtend rote Früchte. Und wenn die natürlich besonders reif sind, dann sagt auch die Kirschessigfliege, juhu, ich lege da gerne meine Eier drin ab und die wollen wir ja nicht mitessen. Genau, deswegen vielleicht einen kleinen Ticken früher ernten, als man es vielleicht sonst machen würde.
Aber wenn man die mit isst, man merkt es gar nicht, glaube ich.
Tatsächlich bin ich bei Himbeeren und auch bei Kirschen bin ich so, ich gucke mir die gar nicht an. Die landen einfach so im Mund und ich denke mir, Proteine. Ich kenne es noch von früher bei meiner Uroma, die Kirschen, die hatten immer Maden. Die wurden so eingeweckt und bevor es die mittags dann zum Nachtisch gab, gab es das einmal dieses Wasser durch Sieb und dann waren die Maden raus und alles war gut. Und ich lebe noch. Aber ich weiß, ist nicht jedermanns Sache.
Und die Herbsthimbeere hat ja auch den Vorteil, wenn sie abgeerntet ist im Herbst, einfach runterschneiden. Nächstes Jahr treibt sie da neu aus. Relativ einfach. Also, wenn ihr irgendwann vor einem Himbeerstrauch im Garten eurer Freunde steht oder auf der Terrasse und Anfang Juni blüht da was an der Himbeere, könnt ihr einfach raushauen, liebe Leute, passt auf den Himbeerkäfer auf. Vielleicht schafft ihr euch lieber eine Herbsthimbeere an.
Jawohl, so ist das. Ja, und jetzt kommen wir zu den Pinienkernen. Die werden ja auch oft zur Superfood-Gruppe gezählt, weil sie eben viel Vitamin E enthalten und ungesättigte Fettsäuren auch noch. Die sind aber nicht billig und so eine Alternative wären Kürbis- oder Sonnenblumenkerne. Und wir hatten ja hier bei uns an den Beeten oder in dem einen Beet in den vergangenen Jahren auch üppige Sonnenblumen stehen. So 2 Meter waren die bestimmt groß und voller Kerne. Sonnenblumenkerne sind ja ebenfalls ganz gesund, haben auch ungesättigte Fettsäuren und enthalten auch viel Vitamin E und B1. Und wie pflanze ich so eine Sonnenblume?
Also man kann tatsächlich jetzt noch direkt aussehen im Beet. Hat immer so ein bisschen den Vorteil, dass die Keimlinge wirklich vor Ort die Wurzeln entwickeln und besonders im Prinzip jetzt gerade bei dieser Trockenheit sich das Wasser suchen. Man hätte natürlich auch auf der Fensterbank loslegen können, schon Anfang April. Hat so ein bisschen den Vorteil, dass ich der Schneckenproblematik eventuell aus dem Weg gehe, weil Schnecken lieben die frischen Austriebe von der Sonnenblume. Das heißt, da muss man dann immer aufpassen, wenn die gerade kommen, dass nicht in einer Nacht mal die Schnecken drüber rollen und alles ist wieder weg. Also da muss man dann aufpassen, wenn man direkt im Beet aussieht. Aber auch tatsächlich jetzt so nach den Eisheiligen werden eigentlich erst die Sommerblumen und damit auch die Sonnenblumen tatsächlich erst ins Beet gepflanzt, weil die kommen ja nicht von hier, ne? Sind eher Südländer und mögen es gerne ein bisschen wärmer.
Du hast die Wurzeln gerade angesprochen. Welche Vorteile haben diese Wurzeln und die Sonnenblumen?
Also Sonnenblumen machen natürlich ein ordentliches Wurzelgeflecht. Das, glaube ich, kennt jeder, der schon mal eine rausgeholt hat, nachdem die damit fertig war. Und damit durchwurzeln die den Boden natürlich schön tiefgründig und damit lockern die den im Prinzip. Und das ist natürlich super, spart einem als Gärtner so ein bisschen Arbeit, die dann den Boden mühevoll lockern zu müssen. Von daher, aber dran denken, also so eine Sonnenblume, gerade wenn die 2 Meter hoch wären und diese riesen Köpfe machen, die brauchen ordentlich Futter, also die haben Nährstoffbedarf. Und die entziehen natürlich dem Boden auch ordentlich Nährstoffe. Das heißt, was ich danach irgendwie mal pflanzen will, da muss ich dann beachten und dem muss ich ein bisschen mehr Dünger geben.
Wir haben ja hier sogar noch mehr Superfood schon in unseren Beeten, wenn man sich mal umdreht. Wir haben hier eine Kamille stehen oder mehrere Triebe von der Kamille sogar. Was ist denn da drin, Nadja? Also klar, ich weiß, ich kann da Tee draus kochen, aber was kann ich noch machen?
Genau, also es ist eigentlich eine ganz tolle und wichtige Arzneipflanze, die wir schon lange bei uns in Deutschland haben und ist halt gerade, wenn man irgendwie so Entzündungen hat im Mundbereich, Schleimhaut, aber auch bei Husten. Ich kenne das noch von früher. Schüssel, Kamillenblüten rein, heißes Wasser drauf, Kopf drüber, Tuch drüber und dann schön inhalieren. Und das ist halt wirklich gut wegen den ätherischen Ölen, die halt in der Kamille drin sind. Hilft aber auch bei Magen-Darm-Beschwerden. Also wenn man mal vielleicht auch zu viel gegessen hat, vielleicht auch von dem schweren Braten am Wochenende, dann hilft tatsächlich die Kamille, um die Verdauung wieder anzuregen, damit es besser läuft. Also besser Kamillentee als den Schnaps, weil der vielleicht leckerer ist. Das ist ja, liegt im Auge des Betrachters.
Ja, wir greifen dann zum Kamillentee.
Mit Ingwer.
Mit Ingwer, ja, das ist ein gutes Stichwort. Das ist bei mir tatsächlich so, jeden Tag gibt es eine Tasse Kamillentee und da schneide ich dann so ein bisschen frischen Ingwer rein und Ingwer ist ja auch super gesund.
Ja, genau. Also man merkt das ja schon, wenn man den schneidet. Ne? Also da kommen auch wieder so ätherische Öle raus und der riecht so ein bisschen scharf und macht ja auch Essen scharf. Ich mag das tatsächlich ganz gerne in Kürbissuppe so reingerieben. So trinken mag ich jetzt persönlich nicht, so ist nicht so meins, aber ist super. Gibt es ja auch diese Ingwer-Shots mittlerweile zu kaufen. Also von daher kann man natürlich auch gut selber machen und kann man auch selber anpflanzen. Also man kann sich so ein Stück, dieses Rhizom, ne, diese Knolle, die man da halt gekauft hat, nehmen. Die sollte schon mindestens 5 cm groß sein und vielleicht so 2 Augen haben. Das sieht man meistens wo dann was austreibt. Wenn das sehr schrumpelig ist, würde ich es nochmal über Nacht einweichen, einfach damit es sich nochmal gut vollsaugen kann. Und dann kann das tatsächlich in eine Nährstofferde rein und nicht zu tief pflanzen, also die Augen sollten rausgucken und dann schön warm stellen und viel Licht.
2 Fragen dazu. Zum einen, ich habe gerade so einen Ingwer vor Augen, den ich im Supermarkt bekomme. Auch wenn es Bio-Qualität ist, der ist ja schon so relativ trocken. Das funktioniert dann trotzdem?
Ja, das funktioniert. Also wenn man mal vergisst, den Ingwer irgendwie in der Schüssel liegen zu lassen, gerade da war im Küche, sieht man, dass die Knollen, also diese Augen dann wieder austreiben. Das klappt problemlos.
Und was ernte ich dann?
Genau, also erstmal musst du es dann wachsen lassen und musst ein bisschen Geduld haben. Also es kannst nicht einfach einpflanzen und 3 Wochen später kannst du es ausbuddeln und schon was ernten, sondern tatsächlich eigentlich bis zum Herbst. Und dann macht die Pflanze natürlich erstmal oben Blattmasse, die muss ich ja versorgen, und macht dann mehr Knollen. Und im Herbst, so im Oktober, kannst du dann den Ingwer aus den Töpfen rausholen und den kannst du dann frisch in der Küche verarbeiten.
Also die Knolle wird einfach wieder größer oder bildet die Nachbarknollen wie so eine Kartoffel?
Genau, also so ein bisschen beides. Also die Knolle wird größer, aber sie macht auch noch Nachbarknollen.
Und lasse ich den in der Küche stehen, auf dem Fensterbrett oder im Garten?
Also du solltest schon einen größeren Topf nehmen, damit da auch ordentlich was drin passiert. Und wenn es so richtig warm ist bei uns, also nach dem Eisheiligen, können die schon auch raus. Aber am besten wachsen die bei 25 Grad und mehr. Das heißt, wenn du ein Gewächshaus hast, super da reinstellen. Oder Südseite von der Terrasse an die Hauswand dran, wo richtig schön die Sonne drauf brettert. Da wird das auch gut. Und sobald die ersten Fröste kommen, also eigentlich was sogar unter 10 Grad ist, mag der gar nicht. Also von daher dann lieber im Oktober gleich ernten und im nächsten Jahr neu starten. Und das kann dann schon im Februar losgehen.
Also Martina, dein Projekt, Ingwer?
Ja, ich werde schon wieder ganz aufgeregt und denke darüber nach, wo ich den irgendwie unterbringen kann, dass er andere Mitbewohner nicht stört.
Das ist ja wirklich das Fatale, ne? Wir machen hier, wie ich ja finde, so schöne Sachen immer und sprechen über so tolle Gemüsepflanzen oder auch anderes und dann möchte man das auch zu Hause machen, aber der Platz ist das Problem.
Der Platz ist das Problem und dann genau diese Anforderung. 25 Grad und mehr, jetzt überlege ich schon, wo ich so, und ich habe so ein Mini-Plastikgewächshaus, was man so zusammenklappen kann. Wenn ich das jetzt in den Garten stelle, weiß ich nicht, wie sehr das die anderen Menschen da freut, aber ich kann es ja mal heimlich irgendwo hinstellen.
Ja, und jetzt kommt der Kohl. Da gibt es ja ganz verschiedene Arten und Sorten und auch der Grünkohl gehört natürlich dazu. Der ist natürlich, haben wir ja vorhin auch schon kurz von dir gehört, ist der auch auf der Superfood-Liste mit drauf und da ist ja auch ordentlich was drin. Einige Vitamine, Kalium, Calcium, Magnesium und zubereiteter Grünkohl schmeckt ja auch lecker, aber der ist auch irgendwie immer fettig. Also das widerspricht doch dann dem wieder.
Ja, das hat ja eher was mit der Zubereitungsart zu tun, ob man halt den klassischen Grünkohl, wie man den halt hier so in der Region kennt, mit Kochwurst und Pinkel. Aber tatsächlich, das ist nicht unbedingt das Superfood, weil das wird ja meistens auch sehr lange gekocht und eigentlich sind die ganzen guten Inhaltsstoffe dann einfach weg. Also gerade das Vitamin C, was er halt auch hat, das ist total hitzeinstabil und mag es gar nicht. Deswegen eigentlich lieber frisch. Also man kann so ein paar frische Blätter von dem Grünkohl auch ruhig mal in den Salat mit reinzupfen. Also das geht auch, bringt nochmal eine andere Note mit. Ist vielleicht gerade, wenn man nur so einen etwas langweiligeren Eisbergsalat hat, nochmal eine ganz nette Variante. Ne? Und dann hat man auch nicht alles zerkocht, sondern ist alles da.
Und früher hieß es ja immer, der Kohl, der Grünkohl, der braucht unbedingt Frost, sonst schmeckt er nicht. Aber das ist, glaube ich, passé.
Ja, das gab diese ganz alten Sorten, da war das tatsächlich so, aber die neueren Sorten sind halt so gezüchtet, dass die schon tendenziell ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, süßer sind. Und ansonsten, natürlich, wenn es ein bisschen kühler wird, aber Frost brauchen die nicht, wird einfach mehr Zucker gebildet in den Blättern und dadurch schmeckt er dann nicht mehr so herb und ein bisschen milder und der ein oder andere Magen dann vielleicht lieber, ja, aber Frost braucht er nicht.
Frost brauchen wir nicht, gut. Wir haben ja hier bei uns in den Beeten auch die Sau- oder Puffbohnen oder dicke Bohnen. Wenn die rauskommen, dann könnte Grünkohl rein.
Genau, tatsächlich ist die dicke Bohne auch echt eine super Vorkultur, ne? Weil die lockert natürlich den Boden auch nochmal schön. Die hat ja auch relativ tiefe Wurzeln und Knöllchenbakterien, die selber Stickstoff produzieren. Und Kohl und auch der Grünkohl ist natürlich sehr nährstoffbedürftig. Aber das reicht dem nicht. Der braucht trotzdem noch eine Schippe Dünger mit dazu, weil der natürlich einfach wirklich ordentlich was produzieren soll. Da gibt ja einige Sorten, die auch so 1,5 Meter hoch wären. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und gerade wenn ich dann immer weiter ernten will.
Und wenn wir also noch ein bisschen warten, die dicken Bohnen sind ja noch nicht so weit, die müssen noch ein paar Wochen im Beet bleiben, dann kann ich immer noch aussehen, den Grünkohl, oder müsste ich dann schon Jungpflanzen mir zulegen?
Tatsächlich würde ich empfehlen, Jungpflanzen zu setzen und dann muss man im Prinzip eigentlich 4 Wochen vorher dran denken, auszusehen oder man kauft dann halt welche. Ne, also gibt natürlich auch so Gemüsehändler auf dem Wochenmarkt, die auch Grünkohlpflanzen, Jungpflanzen dann haben oder auch Biomärkte, also dann kann man das kaufen. Oder ich muss halt, wenn ich jetzt weiß, Mitte, Ende Juni werden die Puffbohnen abgeerntet, dann muss ich im Prinzip eigentlich mehr oder weniger jetzt fast schon allmählich mal langsam drüber nachdenken, was ich da aussehen will.
Bonustipp.
Bei Grün- oder Braunkohl, da habt ihr wahrscheinlich die etwa kniehoch werdenden Kohlpflanzen vor Augen. Aber es gibt auch eine Sorte, die so richtig groß wird. Bis zu 1,80 Meter schafft die, also größer als ich. Und zwar heißt dieser Grünkohl Ostfriesische Palme. Das ist echt schon beeindruckend, wenn man davon einige im Garten so stehen hat. Die Ostfriesische Palme war früher in Norddeutschland öfter mal zu sehen, ist dann aber ein bisschen in Vergessenheit geraten, kommt jetzt aber doch langsam in die Beete zurück. Also wenn ihr Platz habt und nach oben hin auf jeden Fall auch genug Luft, probiert es doch mal aus.
Nadja, ihr habt ja den bäuerlichen Nutzgarten bei euch im Park der Gärten. Habt ihr da auch die Ostfriesische Palme stehen oder eher andere Grünkohlsorten?
Nee, wir haben eher andere, weil der wird uns tatsächlich zu hoch, weil Grünkohl braucht tatsächlich schon auch wieder einen Schutz vor gerade der Kohlweißling, der legt sehr gern seine Eier drauf und dann fressen die Raupen den ganzen Grünkohl weg. Oder auch weiße Fliege kann durchaus ein Problem sein. Von daher netzen wir den immer ein und da ist natürlich so eine 1,80 Meter Grünkohlpflanze so in Reihe. Das wird schon ein bisschen schwierig. Also da braucht man hohe Stäbe, braucht man ordentlich Tunnel und auch viel Netz. Deswegen nehmen wir die kleiner bleibenden Sorten. Also es gibt so mittelhohe Krauser zum Beispiel, ist so eine Sorte, der nicht ganz so hoch wird, oder Lärchenzunge. der geht auch, der ist nicht ganz so gekraust. Genau, solche sind das dann eher. Und wir haben immer einen roten Grünkohl, der Red Boar. Der sieht mega aus, der leuchtet so in der Sonne richtig toll lila. Und komischerweise, den finden die Schädlinge anscheinend nicht ganz so interessant. Also den netzen wir gar nicht ein und da ist nichts dran.
Vielleicht haben wir so eine Rot-Grün-Schwäche.
Ja, möglich, keine Ahnung. Aber der ist wirklich total dekorativ, kann man auch ruhig mal so in eine Rabatte mit reinpflanzen. Hat man so zwei Vorteile. Sieht nicht nur schick aus und man kann auch noch was davon abmachen zum Essen.
Noch ein Kohl mit Farbe oder eben auch nicht Farbe. Weißkohl, was kann der denn so?
Naja, also kann man natürlich auch einfach als Kraut in der Küche verwenden, aber ganz klassisch Sauerkraut, ne?
Und da hat der Ralf sogar noch einen kleinen Rezeptetipp.
Naja, also gemacht habe ich es noch nicht, aber ich habe mir es mal allen gesehen, so im Internet, wie das funktioniert. Also man muss diesen Weißkohl schön klein schneiden, da gibt es ja diese Küchenmaschinchen, so Reibebretter, da muss man ein bisschen auf die Finger achten. Aber auch da gibt es dann so was, da piekst man dann in den Kohl rein und dann schiebt man den da drüber, dann hat man feine Streifen. Dann kommt ordentlich Salz dazu, alles natürlich in einer größeren Schüssel und dann wird alles durchgeknetet, richtig schön mit den Händen gestampft, gematscht und dann bildet sich viel Flüssigkeit und das alles kommt dann in ein super steriles Schraubgefäß. Das muss wirklich richtig sauber sein, damit da nichts schief geht. Wird dann da eingefüllt und man muss sehen, dass halt der kleingeschnittene Kohl immer mit Flüssigkeit bedeckt ist. Dann kommt dieser Schraubdeckel drauf und dann wird das ein paar Tage stehen gelassen, kommt in den Kühlschrank und dann nach zwei Wochen, ja, du guckst jetzt ein bisschen kritisch, aber bis dahin war es ganz richtig.
Alles gut, ja, ja. Ich höre nur gespannt zu.
Ja, also es ist gar nicht so schwer und schwuppdiwupp hat man leckeres Sauerkraut und das ist ja auch super gesund.
Genau, also auch wirklich wieder wahnsinnig wichtiger Vitamin-C-Spender. Wurde ja früher tatsächlich, als die Leute noch zur See gefahren sind und an Skorbut erkrankt sind, war das dann tatsächlich die Rettung, weil da genug Vitamin C drin war, dass es den Seeleuten gut ging. Und natürlich auch wieder reich an Ballaststoffen, gut für die Verdauung. Genau, und wenn es einem ein bisschen schwerer im Magen liegt, kann man auch noch solche Gewürze wie Kümmel und dergleichen hinzufügen. Dann wird das meistens ein bisschen besser verdaulich und stört vielleicht den Ehepartner oder den Lebensgefährten, die Lebensgefährtin nicht ganz so stark.
Also vielen Dank für diese ganzen Tipps. Was muss ich denn beachten, wenn ich erstmal den Grundstock, also den Weißkohl anbauen will?
Also ich würde prinzipiell bei Kohl beachten, dass ich in der Fruchtfolge wirklich immer schön das Beet wechsle. Also man sollte mindestens 4 Jahre Anbaupause machen, bevor der Kohl, egal ob Weißkohl, Grünkohl oder Rotkraut zum Beispiel, wieder ins Beet kommt. Besser sind sogar 6 Jahre, einfach weil die natürlich so nährstoffintensiv sind und dann sonst den Boden einfach auslaugen, aber eben auch, weil sich sonst Krankheiten einstellen kann. Sowas wie die Kohlhernie. Und wenn man das einmal im Boden hat, dann kannst du erstmal auf absehbare Zeit vergessen, da Kohl anzubauen, weil diese Kohlhernie, die rafft dir den Kohl dahin und dann erntest du nichts mehr.
Gut, dann haben wir damit auch den Weißkohl ja verdaut sozusagen. Ein anderer Kohl, Brokkoli, hatten wir hier auch im Beet. Da ist uns aber ein Missgeschick passiert, Martina.
Ja, wir haben ein bisschen verpasst nachzuschauen oder haben nicht, ich weiß nicht, darauf geachtet. Wir waren im Urlaub, ich weiß nicht, was passiert ist. Eigentlich ist es mir unerklärlich, weil wir ja schon regelmäßig hier an den Beeten eigentlich vorbeischauen. Aber wir haben den optimalen Erntezeitpunkt verpasst und der Kohl ist sofort geschossen. Und wir hatten so eine wunderbare Kohlpyramide, aber ernsthaft geerntet haben wir leider nichts. Wie machen wir es besser? Also wie bauen wir den? Gut, wir gucken früher und ernten zum richtigen Zeitpunkt. Aber worauf muss ich beim Brokkoli-Anbau achten?
Also im Prinzip sollte man darauf achten, also es bildet sich ja dann so ein schönes, großes Röschen, sage ich jetzt mal. Es ist ja kein so richtig fester Kopf, wie man das vom Weißkohl kennt zum Beispiel. Und der sollte noch so bläulich-grün sein. Wenn der anfängt, so in der Farbe, sie sich so leicht zu verändern und wenn dieser Kopf anfängt, locker zu werden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass, weil das sind ja eigentlich die Blüten, die Knospen, die wir da essen, dass die sich auf den Weg machen und blühen wollen und dann treiben. Und dann blüht es halt schön, aber wir haben nichts mehr zu futtern.
Aber es sah schön aus.
Es sah schön aus und ich glaube, die Bienen haben sich gefreut, immerhin. Aber das nächste Mal müssen wir besser aufpassen. Kann ich den jetzt noch aussäen oder kaufe ich besser gleich Jungpflanzen?
Ja, also du könntest theoretisch noch aussehen, aber musst bei Kohl, bei Jungpflanzen mindestens mit 4 Wochen rechnen, bis die wirklich so weit sind, dass du die ins Beet pflanzen kannst. Von daher würde ich tatsächlich gucken, ob ich jetzt noch Jungpflanzen kriege, weil Kohlarten kannst du ja im Prinzip ab Anfang April sogar schon in die Beete setzen. Ne? Und gerade wenn es dann wieder sehr heiß wird und trocken, da musst du natürlich auch viel Wasser den Kohlpflanzen hinterher tragen, damit die diesen schönen Kopf ausbilden. Von daher würde ich jetzt versuchen, noch eine Jungpflanze zu kriegen.
Aber es geht noch.
Genau, das ist möglich.
Gut, und immer dran denken, nicht zu lange kochen, dann sind die ganzen Inhaltsstoffe weg und ich esse noch was, aber das Gute ist im Wasser.
Genau, man kann auch gerade Blumenkohl oder Brokkoli sehr gut roh essen. Einfach sich da mal was abzwicken von den Röschen und einfach so naschen. Und gerade bei Brokkoli funktioniert das sehr gut, wenn ihr diesen Hauptteil abgeerntet habt, lasst den Rest mal noch stehen, weil an den Seitenstellen bilden sich neue kleine Seitenknospen. Die werden kein riesen Kohlkopf mehr, aber um noch was zu ernten, ist es gut.
Und bei Brokkoli zumindest, wahrscheinlich beim Blumenkohl auch, kann ich auch den Stiel essen. Ne? Viele werfen den ja weg, aber schmeckt so ein bisschen wie Kohlrabi.
Genau, ein bisschen kleiner schneiden, muss man bei der Garzeit ein bisschen, der braucht ein bisschen länger. Aber zum Beispiel, wenn man vorhat, irgendwie eine Suppe schön zu machen, eignet sich der Strunk wunderbar. Und dann kann man die Röschen da so schön reinlegen, das ist lecker.
Mein Ziel, das nächste Mal die Suppe schöner machen. Mit dem Strunk, jawohl.
Noch was ganz anderes tatsächlich, aber du hast es vorhin angesprochen, bei der Sonnenblume das Thema Schnecken. Letztes Jahr hatten wir ja echt eine Schneckenplage, weil es so feucht war. Kann man schon jetzt dieses Jahr so ein bisschen vergleichen? Es war jetzt ja sehr trocken. Haben wir weniger Schnecken oder haben die überlebt und das Drama geht weiter? Wenn ich jetzt die ganzen kleinen Pflänzchen da rausbringe, werden sie mir dann nachts dann doch wieder vielleicht angeknabbert.
Also natürlich sind schon ein gewisses Maß an Schnecken da, aber das ist aktuell so trocken, dass die sich eigentlich verkriechen. Und letztes Jahr war es ja so, wir hatten so viel Regen auch tagsüber, dass die ja sogar tagsüber durch die Beete gekrochen sind und nicht nur abends. Also ich wäre trotzdem immer ein bisschen wachsam, gerade ich hoffe ja, dass es bald mal wieder regnet, auch mal ein bisschen länger und ausgiebiger. Und dann würde ich auf jeden Fall auf Schneckenpatrouille gehen. Gerade bei den Sachen, die man neu gepflanzt hat oder die man gerade ausgesät hat, wenn da gerade das frische Grün keimt, die mögen halt auch gerne frische, kleine, zarte Pflänzchen. Kann ich dir nicht verdenken.
Nee, das kann man wirklich nachfühlen. Also klar haben die auch Hunger, aber wir könnten es ja mit so einem Schneckenschutzzaun vielleicht umgeben, so das Gemüsebeet, und dann kommen die da nicht so gut rein.
Genau, das sind diese Metallzäune mit dieser speziellen Kante, wo die nicht rumkommen. Und das kann man jetzt gut installieren, weil jetzt ist ja im Normalfall nichts in dem Beet drin an Schnecken oder Schneckeneiern wahrscheinlich. Und dann sind die Pflänzchen geschützt.
Wir haben ja auch schon Folgen dazu gemacht zum Thema Schnecken. Ganze Folge nur über Schnecken hängen wir euch auch nochmal in die Shownotes.
Ja, das war dann auch schon unsere Folge von Im grünen Bereich zu Superfoods aus dem eigenen Garten. Vielen Dank an Nadja Krause, Leiterin der Niedersächsischen Gartenakademie, für die vielen tollen Tipps, die man auch gut nachvollziehen kann.
Ja, danke. War schön, dass ich hier sein durfte.
Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ja, freue ich mich.
Und wenn ihr auch eine Gartenfrage habt, wie Marion aus Nordfriesland, oder vielleicht auch euch ein Thema wünscht, was wir hier im grünen Bereich mal behandeln sollen, das hat ja bei Marion auch geklappt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an garten@ndr.de. Und es wäre natürlich super schön, wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge, denn das nächste Mal sind ja wieder Thomas und Sami am Start.
Grüße aus dem hohen Norden aus Kiel. Wir werden uns in der kommenden Folge mit mobilem Obst beschäftigen. Das heißt, Obstsorten, die auch in einem kleinen Kübel auf einer Terrasse oder auf einem Balkon funktionieren. Und da hat Thomas ganz viele Sortentipps und gibt uns auch Tipps, auf was wir achten sollen, wenn wir denn dieses Projekt realisieren wollen. Das ist nämlich gar nicht so leicht, wie man denkt. Ich sag mal so, einen normalen Boskop-Baum, den wird man nicht auf der Terrasse pflanzen können. Aber es gibt die ein oder andere Variante von Säulenobst. Und da bin ich selber schon sehr gespannt, was er uns da vorstellen wird.
Und wenn euch das jetzt schon neugierig gemacht hat, die Folge könnt ihr jetzt schon hören in der ARD Audiothek. Das ist ja die kostenlose Audio-App der ARD und da gibt es Im grünen Bereich immer zuerst. Eine Woche später dann hier. So, und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. So ein Garten besteht ja nicht nur aus Pflanzen, sondern da leben ja auch jede Menge kleine und nicht ganz so kleine Tiere drin. Das war jetzt eine Tipptopp-Überleitung, denn der Podcast Wir Tier beschäftigt sich mit Geschichten von Menschen, die ihr ganzes Leben aufgrund eines bestimmten Tieres verändert haben. Ralf, hast du so ein Tier-Fable?
Eigentlich nein.
Okay, also du hast dein Leben nicht verändert wegen eines Tieres. Hör dir den Podcast trotzdem mal an. Vielleicht inspiriert es dich ja. Die Hosts Julius und Victoria tauchen da nämlich selbst ein in die Welt der Tiere, schwärmen für Wespen, besuchen Underdogs, wagen sich mitten rein in die Schlangengrube und sind im Biberfieber. Wir Tier, ein Podcast über die Begegnung von Mensch und Tier, hört ihr natürlich auch in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr sonst Podcasts hört. Und auch den Link packen wir euch in die Shownotes. Und Ralf, es stimmt nicht, weil du bist ein großer Bienen- und Insektenfan.
Ja, das schon, aber ich habe halt kein Haustier, aber dafür meine Söhne, die haben jeweils zwei Katzen. Dann fühle ich mich da auch ein bisschen zugehörig.
Na guck, so, und wir entlassen euch jetzt auf den Balkon oder in den Garten oder zum Fensterbrett bepflanzen. Viel Spaß dabei!